Das ist also mein Thema. Das ist nicht so ganz einfach. Und mancher Zuhörer wird sich vielleicht fragen, wie kommt man dazu, ein solches Thema zu formulieren? Aber bevor ich jetzt tiefer einsteige, möchte ich noch etwas zu diesem Hintergrund sagen. Es muss also nicht jemand Rätsel raten, was das denn darstellt. Den Hintergrund bildet unsere Tageszeitung. Darauf liegt ein Tablet, weiter ein Smartphone. Ich denke, man kann es auch von hinten erkennen. Das Ganze ist mit einer Transparenzfolie überdeckt und unscharf gemacht, dass man also nicht vom Wesentlichen abgelenkt wird. Also, als die Homo-Debatte losgetreten wurde, und zwar auf einigen Fernsehkanälen, wurden Filme gezeigt, die sichtbar machten, dass gleichgeschlechtliche Partnerschaften eigentlich das Normalste von der Welt seien. Und wer die Diskussionen Anfang des Jahres um den Terroranschlag in Frankreich verfolgte, der konnte den Ruf nach Toleranz nicht überhören. Aber haben Sie auf irgendeinem Kanal eine Sendung gesehen, die aufzeigte, dass der Islam gar nicht so friedlich ist, wie er sich so offenbar zeigt? Und haben Sie gemerkt, dass die Moslems irgendwo auf der Welt gegen Gewaltakte über Nicht-Moslems protestiert haben? Mir ist dazu nichts aufgefallen. Und Ihnen wird es wahrscheinlich genauso ergangen sein. Und gerade der Verdacht, dass in diesem Medium, also im Fernsehen, beziehungsweise auch im Ton, unterschwellig etwas transportiert wird, um das Handeln und Denken der Menschen zu beeinflussen, hat mich zu diesem Thema geführt. Bedenken Sie bitte, das Thema ist als Frage formuliert, weil ich mich davor hüten möchte, etwas zu behaupten, was zukünftig zwangsläufig so ablaufen wird, wie ich es hier vortrage. Es könnte so geschehen, muss aber nicht. Und was erwartet Sie? Ich werde zunächst etwas über Massen und moderne Medien vortragen, wobei ich nur die wichtigsten im Fokus habe. Und im zweiten Teil meines Vortrages gehe ich auf den Antichrist ein und versuche darzustellen, wie der Mensch aus dem Abgrund sich der Medien bedienen kann, um sein Werk zu vollenden. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 25 zu seinen Jüngern: Lasst euch nicht verführen. Und bei allen Überlegungen sollten wir uns davon leiten lassen: Kein Mensch hat das Recht, Zeit und Stunde der Wiederkunft Jesu zu berechnen, beziehungsweise darüber zu spekulieren. Die Zeit bestimmt der Vater alleine. Bevor ich tiefer in dieses Thema einsteige, möchte ich einige Begriffe klären, damit wir auch das Gleiche verstehen. Was ist unter dem Begriff Medium zu verstehen? Ganz allgemein wird unter einem Medium etwas verstanden, das etwas transportiert. Beispiele dafür aus der Physik: Dort gibt es Stoffe, und zwar nicht im Sinne von Tuch, das ich anfassen kann, sondern in denen physikalische Vorgänge ablaufen. So zum Beispiel die uns umgebende Luft transportiert die Schallwellen aus dem Mund des Vortragenden an das Ohr des angesprochen bzw. des Hörers. Ein weiteres Medium kann sein eine Person, die von sich behauptet, ein Vermittler von Geistererscheinungen zu sein. Und als drittes, ein Medium kann sein ein Vermittler von Informationen. Und da schließt sich die Frage an, was sind eigentlich informationsvermittelnde Medien? Ganz einfach. Sie kennen Bücher, Sie kennen Ihre Tageszeitung, Sie kennen das Telefon, das Radio und das Fernsehen. Ihnen ist auch das Internet nicht unbekannt und das Smartphone ist bei einigen von Ihnen aus dem Leben nicht mehr wegzudenken. Mancher hat wahrscheinlich auch einen Account bei Facebook und teilt über Twitter seine Gedanken seinen Freunden und Bekannten in reger Folge mit. Was wird unter einem Massenmedium verstanden? Im engeren Sinn bedeutet dieser Begriff ein technisches Mittel, das zur Verbreitung von Informationen dient, und zwar die an eine Vielzahl von Personen geeignet ist. Die Vielzahl steht hier für Menge, also für eine Masse von Personen. Und im weitesten Sinn umfasst dieses Wort die Institutionen, die die Inhalte der Massenkommunikation produzieren, also Verlage oder Rundfunkanstalten. Und für das von mir gewählte Thema ist nur der enge Sinn, also der technische Sinn des Massenmediums interessant. Das älteste Massenmedium ist das Buch, und durch die Erfindung des Buchdrucks konnten Informationen relativ rasch in der Bevölkerung verteilt werden. Und das geschah durch die Einführung von Tageszeitungen. Die erste erschien im Jahr 1605 in Straßburg und in rascher Folge setzte sich dieses Medium in Deutschland durch. Sie machten es sich zur Aufgabe, ihre Leser mit aktuellen Informationen zu versorgen, aber dieses Medium hatte einen Nachteil durch den Transportweg, war die Information oder die Nachricht, die dort übermittelt werden sollte, bereits veraltet, als sie beim Leser ankam. Ein modernes Medium oder ein modernes Massenmedium ist das Internet. Es ist aus der täglichen Nutzung nicht mehr wegzudenken. Und wie bei allen Dingen gibt es auch hier nicht nur die eine, sondern auch die andere Seite. Neben einer vielfältigen Wissens- und Informationsvermittlung stehen auch Pornografie, Gräuelpropaganda und zur Kriminalität anregende Seiten zur Verfügung. In welcher Richtung informieren Massenmedien? Bevor ich darauf näher eingehe, beachten Sie bitte, ich verwende die Begriffe Nachricht und Information als Synonyme. Diese beiden Worte sind austauschbar. Die Nachrichten in dem Sinne, was geschieht auf der Welt, dazu die Information ist das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. Also der Informationsbegriff ist der umfassendere von beiden. Informationen werden nur einseitig an den Empfänger herangetragen. Und was heißt das? Der Leser kann eine Information aus einem Buch oder einer Tageszeitung nur entgegennehmen. Ebenso kann der Hörer oder der Zuschauer einer Nachricht aus dem Radio oder dem Fernsehen sich nur anhören bzw. nur ansehen. Er wird informiert, wobei die Information nur von dem Medium auf den Leser, Hörer oder Zuschauer gerichtet ist. Umgekehrt kann der Empfänger auf einer wie auch immer gearteten Nachricht nicht reagieren. Er muss sie hinnehmen. Wie kann ein Leser oder ein Hörer auf eine Nachricht reagieren, dass zum Beispiel in Frankreich eine Redaktion überfallen worden ist? Er kann sich darüber aufregen, er kann sich empören, er kann einen Leserbrief schreiben, aber sonst nichts tun. Das, was geschehen ist, ist geschehen und damit unveränderlich. Und dabei taucht jetzt die Frage auf, was ist mit dem Wahrheitsgehalt einer solchen Information? Ich komme später auf diese Frage zurück. Was versteht man unter einem modernen bzw. neuen Medium? Das wird sehr schnell klar, wenn wir uns kurz in die Vergangenheit schauen. Vor ungefähr 50 Jahren waren Radio und Fernsehen moderne bzw. neue Medium. Anderes gab es nichts, mit Ausnahme der bereits genannten Buch- oder Zeitung. Und wie sieht das heute im Jahr 2015 aus? Da sind das Internet, E-Mail, DVD, Blu-ray, um nur einige zu nennen. Das heißt, ganz kurz gesagt, moderne Medien entsprechen immer dem aktuellen Technikstand, deren Zweck des Austausches von Informationen aller Art ist. Das kann über Audio- und Videodateien geschehen. So gesehen zählen Facebook, Twitter oder andere soziale Netzwerke ebenfalls zu den neuen Medien. Und Kennzeichen für diese Medien ist ein Rechner, der solche Daten verarbeiten kann und den Zugang über ein Netz haben muss, damit auch die Daten untereinander ausgetauscht werden können. Welchen Einfluss haben die Medien auf den Menschen? Sehen wir zunächst einmal die Zeitungen an. An dieser Stelle muss man sich fragen, ist eine objektive Berichterstattung überhaupt noch möglich, beziehungsweise ist sie überhaupt gewünscht? Oder soll nur das erwähnt werden, was der linksliberale Mainstream so vorgibt? Das möchte ich an zwei Beispielen verdeutlichen. Vor ungefähr einem Jahr stand mein Heimatort ganz groß in der Presse. Der Spiegel hatte damals einen Artikel über die Vorfälle in der Flüchtlingsunterkunft in Burbach platziert. Dort wird mit vielen Worten über die Misshandlungen von Flüchtlingen geschrieben, was natürlich nicht zu tolerieren ist, damit ich hier nicht falsch verstanden werde. Aber kein Wort verlor das Nachrichtenmagazin darüber, dass bereits vor Bekanntwerdung der Misshandlungen mehrfach die Polizei vielfach sogar in Hundertschaftsstärke antreten musste, um Streitigkeiten unter den Flüchtenden zu regeln. Auch wird nicht berichtet, dass die Ladendiebstähle im erheblichen Maße zugenommen haben, seitdem die Flüchtlingsunterkunft voll besetzt war. Jetzt wird sich mancher fragen, woher weißt du das denn? Und das weiß ich aus den Leserbriefen, wo sich also Kleinladenbesitzer empört zu Wort gemeldet haben, dass sie jetzt das, was an Diebesgut dort entwendet worden ist, auf die Preise aufschlagen müssen und dass die Einheimischen dadurch in Nachteile geraten. Die offizielle Presse hatte dazu nur beschwichtigende Worte. So in etwa, ja, nach der amtlichen Polizeistatistik sind keine Auffälligkeiten zu erkennen. Möglicherweise sind das nur um Einzelfälle. Und wer weiß, wie Statistiken angefertigt werden, der weiß auch, was man davon zu halten hat. Oder wussten Sie, dass in dieser Unterkunft eine christliche Familie angegriffen und verprügelt wurde? Was aus den Angreifern geworden ist, das wurde nie berichtet. Sind sie juristisch verfolgt worden? Sind sie ausgewiesen worden? Das stand mit keinem Wort in der Presse. Nur ganz kurz, so unten links, wurde dann mitgeteilt, die Familie sei anderweitig untergebracht worden. Sehen Sie sich dieses Bild an. Das stammt aus dem entsprechenden Artikel des Spiegel vom 6.10.2014. Es zeigt, wie Sie leicht erkennen können, einen verdreckten Waschraum. Abgesehen davon, dass das Bild von überall her stammen kann, nur nicht aus der Unterkunft von Burbach, was zeigt es? Unterstellt, es ist wirklich in Burbach in der Flüchtlingsunterkunft entstanden, so darf doch der Betrachter fragen, von wem stammt eigentlich der Müll? Könnte die Schlussfolgerung nicht die sein, mit hoher Wahrscheinlichkeit waren das die Insassen selbst. Und was will diese Abbildung bezwecken? Im Zusammenhang mit dem Artikel geht es nur darum, dem Leser vor Augen zu führen, welche schrecklichen und absonderlichen Zustände in einer Flüchtlingsunterkunft herrschen. Aber haben Sie einmal gesehen, wie Flüchtlinge an der türkisch-syrischen Grenze hausen? Und die wären froh, wenn sie ein vernünftiges Dach über dem Kopf haben könnten und nicht auf einen zugigen Zeltplatz angewiesen wären. Mein zweites Beispiel. Erinnern Sie sich noch an diese Schlagzeilen, wie diese, die ich jetzt gerade aufgeblendet habe. Demo vorm Dom, Pastorenprotest gegen Pöbelprediger. St. Martini-Kirche voll Amen und Applaus für den Pöbelpastor. Und wenn Sie jetzt meinen, diese Schlagzeilen stammen aus der Bild-Zeitung, dann liegen Sie völlig richtig. Etwas maßvoller war der Weser-Kurier, der Folgendes schreibt: Pastor Latzel spaltet Bremens Kirche. Oder ein fast normaler Sonntag. Worum geht's? Es handelt sich hier um den Pfarrer Olaf Latzel, der nach seiner Predigt am 18.01. dieses Jahres als übler Hassprediger verunglimpft wurde. Sogar die Bremer Staatsanwaltschaft schaltete sich ein, um zu prüfen, ob Latzel sich schuldig gemacht hätte der Volksverhetzung. Ich kann aber das Ergebnis vorwegnehmen. Olaf Latzel wurde vollständig entlastet, obwohl einige seiner Pfarrerkollegen das gerne anders gesehen hätte. Worum ging es eigentlich in der Predigt? Latzel sprach über den Text aus dem Richterbuch, Kapitel 6, und zwar die Verse 25 bis 33. Er formuliert als Thema an Gideon die Reinigung von fremden Göttern lernen. Der offensichtliche Anlass zu dieser Predigt war der Anschlag auf die Pariser Zeitung Charlie Hebdo und die Sympathiekundgebung aller Welt, ich bin Charlie. Dazu sagt Latzel, nein, das geht so nicht. Als Christen dürfen wir uns nicht mit anderen Religionen vermischen. Dazu führt er Folgendes aus. Die Formulierung von ihm und die Sprache habe ich nicht verändert. Das ist hier der Originalton von Olaf Latzel. Ich lese vor. Warum schärfen Sie uns das heute Morgen so ein? Nun, ich habe das zum Beginn gesagt. Einmal ist in unserer Gesellschaft etwas losgetreten worden, wo uns das erzählt wird. Die abrahamitische Ökumene, die uns verkauft wird. Wir haben ja alle einen Gott, die Muslime, die Juden und die Christen. Ihr könnt doch zusammen. Nein, ihr müsst doch auch zusammen, gerade wenn solche furchtbaren Dinge wie in Paris geschehen. Dann müsst ihr doch, jetzt seid ihr doch verpflichtet. Das ist eine Forderung. Doch wehe, wenn einer noch klar zu seinem Glauben, zu seiner Religion steht, der ist ein Extremist wie Al-Qaida und die Leute, die vom IS kommen. Aus diesen Worten wird ziemlich deutlich, worum es Pfarrer Latzel geht. Er warnt vor Vermischung und gleichzeitig weist er darauf hin, dass derjenige, der die Vermischung ablehnt, als Extremist bezeichnet wird. Einen sehr wichtigen Teil dieser Predigt bildet die folgende Passage. Ich lese vor. Wir brauchen eine klare Verkündigung von Jesus Christus und immer wieder klar zu sagen, was? Es gibt nur einen wahren Gott. Wir können keine Gemeinsamkeit mit dem Islam haben. Das heißt nicht, und das sage ich auch mit aller Klarheit, dass wir nicht den Muslimen in Liebe und Nähe begegnet zu haben. Das ist ganz wichtig. Gott unterscheidet zwischen Sünde und dem Sünder. Sünde und Sünder sind zu unterscheiden. Das heißt, das absolute Nein zur Sünde, aber das Ja zum Sünder. Wir haben den Menschen muslimischen Glaubens in Liebe und Barmherzigkeit zu begegnen. Und wenn sie verfolgt werden, dann haben wir uns vor sie zu stellen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Lesen Sie genau. Wir lieben die Muslime, aber wir lehnen ihre Religion ab, weil wir an den dreieinigen Gott der Bibel glauben. Und haben Sie jemals in der Presse gehört oder gelesen, dass auch nur mit einem Wort diese Tatsache erwähnt wird? Nein, man hat sich so verhalten, Latzel ist ein Hassprediger, er ist intolerant, wiegelt die Menschen auf und hetzt gegen Andersgläubige. Daher also die Ausdrücke, wir Pöbelpastor oder Hetzprediger. Das Fernsehen. Über den Sinn und den Unsinn des Fernsehens ließe sich ein eigener Vortrag gestalten, aber hier ist nicht die Zeit und auch nicht das Thema, um darüber ausgiebig zu referieren. Schauen wir zunächst einmal an, wer in Deutschland wie lange was fernsieht. Diese Folie ist leider nicht selbsterklärend. Deshalb einige Erläuterungen dazu. In dem ersten Balken sehen Sie alle Altersgruppierungen, die mindestens 3 Stunden vor dem Fernseher sitzen. Täglich wohlgemerkt, aber im Durchschnitt. Der nächste kleine Balken erfasst die Personengruppe von 3 bis 13 Jahre. Sie sitzen schon 50 Minuten täglich vor dem Fernseher. Und dann schlüsselt sich das Weitere über die Jahresgruppen auf. Also man kann sagen, 3 Stunden Fernsehkonsum pro Tag. Diese Statistik, die ist aus dem Jahr 2011, hier steht 2014, Entschuldigung. 2014, also tiefergehende Daten, die also auch das Internet berücksichtigen, die waren leider kostenpflichtig und deswegen kann ich das nicht hier präsentieren. Welches sind die beliebtesten Sendungen? Hier habe ich mal die 10 beliebtesten Sendungen mit den entsprechenden Zuschauerzahlen abgebildet. Punkt 5, Dschungelcamp, das ist sehr interessant. Hier formuliert der Sender, wie er die Kernansprüche des TV-Publikums sieht. Also, dumm zu labern, eklig zu wohnen und schlecht zu essen. Das ist das Angebot, das die Unterhaltungsmedium ihrem Publikum bieten. Was Sie hier also vermissen, die Statistik geht weiter bis zu den 20 beliebtesten Fernsehsendungen. Nachrichten- oder Informationssendungen kommen hier nicht vor. Um diesen Punkt etwas weiter auszudehnen, habe ich mal eine eigene Statistik gemacht im Februar diesen Jahres und komme darauf, dass doch je nach Informationslage, hier ist aktuell der Anschlag auf die genannte Pariser Zeitschrift, da interessieren sich doch recht viele Menschen für das, was an Information, also was an Nachrichten in der Welt vorgeht. Welchen Einfluss hat das Fernsehen auf den Menschen? Das Fernsehen zerstört das Denken. Es gibt darüber mehrere interessante Bücher, aber ein interessantes möchte ich gerne nennen. Das heißt Glotze fatal und ist erschienen in 2010 und lautet mit dem Untertitel Wie TV-Unterhaltung das Leben zerstört. Der Autor Daniel Hermsdorf meint hier nicht die Zerstörung durch die Technik, sondern die Zerstörung des Geistigen, also das, was als an Inhalten gesendet wird. Da die Fernsehmacher aus Profitgier möglichst viel verkaufen wollen, interessiert es sie wenig, was da produziert und angeboten wird. Die Hauptsache ist, die Quote stimmt. Dabei werden Sendungsinhalte wenig hinterfragt. Politiker, die darum wissen, sie wissen aber auch, dass ihr eigenes Image vom Wohlwollen der Medien abhängt und deshalb wagen sie es nicht, diese Produkte zu hinterfragen, obwohl sie es könnten. Gesendet wird nur das, was dem Mainstream gefällt und was die Parteien unter ihr Wahlvolk bringen möchten. Was wird eigentlich im Fernsehen transportiert? In vielen Unterhaltungssendungen wird dem Zuschauer eine Wirklichkeit vorgegaukelt, die es so nicht gibt. Und verinnerlicht ein Konsument diese Pseudo-Realität, so lässt er zu, dass das Fernsehen den Rahmen vorgibt, was normal oder was real, was wirklich sein soll. Und welche Folgen hat das? Der Zuschauer unterscheidet nicht mehr zwischen Fiktion und Realität und er lässt sich lieber vom Fernsehen vorgeben, was normal zu sein hat. Wer sich ständig Sendungen wie Bauer sucht Frau oder Rote Rosen oder Ähnliches ansieht, glaubt letztendlich auch, dass mit Partnerschaften ebenso umgegangen werden kann wie mit einer Sache. Gefällt mir mein Auto nicht mehr, kaufe ich mir ein neues. Gefällt mir mein Mann, meine Ehegattin nicht mehr, so trenne ich mich von ihr und gehe eine neue Verbindung ein. Und was veranlasst sich Zuschauer, Sendungen wie Big Brother oder Dschungelcamp anzusehen? Ist es die Lust am Voyeurismus oder weidet man sich gerne an der Demütigung von Kandidaten, wenn sie beispielsweise ekliges essen müssen? Und so ist es auffällig, dass gerade während der Debatte um die Homosexualität in Talkshows bekannte Politiker und Sportler sich über ihre Neigungen öffentlich geäußert haben. Ich erinnere da an den Herrn Wobereit, ehemaliger Bürgermeister von Berlin, der öffentlich erklärte, ich bin schwul und das ist gut so. Auch in manchen Unterhaltungssendungen wird so getan, als ob eine gleichgeschlechtliche Beziehung das Normalste auf der Welt sei. Die Wahrnehmung der Wirklichkeit wird über das Fernsehen organisiert und hierbei wird das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt verändert. Was offensichtlich ist, wird unsichtbar und was fassbar wahrzunehmen ist, wird wegerklärt. Und damit das verständlich wird, drei Beispiele. Aber ich sehe, die Zeit läuft mir voran. Ich denke, ich kann es bei einem Beispiel belassen. Trauermarsch der europäischen Regierungsvertreter anlässlich des Attentats auf die Zeitschrift Charlie Hebdo. Diese Bilder gehen um die Welt oder gingen um die Welt. Das können Sie also im Internet nachvollziehen. Das zeigt, dass wahrscheinlich über 1 Million Menschen sich solidarisch mit den Terroropfern dieses Anschlages zeigen. Und an der Spitze zeigen die Nachrichtensender und die Magazine die Regierungschefs Europas. Aber leider war dieses Bild eine Fälschung, wie das Magazin Deutsche Wirtschaftsnachrichten vom 13.01.15 berichtete. Die Staatschefs marschierten nämlich auf einer abgesperrten Nebenstraße und wurden in das Bild geschnitten. Und was soll man von einer solchen Berichterstattung halten? So, ich springe jetzt ein paar Punkte, das sind weitere Beispiele.
Ist ja schon Zeit.
Na, bis
Viertel.
So, was geben Menschen von sich preis? Smartphone, Tablet. Zeitungen und das Fernsehen sind Medien, die uns mit Informationen regelrecht überschütten. Wir sind kaum imstande, diese Informationen zu filtern und sie auf ihren Inhalt zu überprüfen. Und das führt dazu, dass wir glauben, dass uns Angebotene ist auch wahr. Ohne zu erkennen, hier werden Botschaften transportiert, hier wird Meinung gemacht. Und ganz anders dieses Medium, das Smartphone. Benutzen Sie dieses Gerät auch als Wecker? Checken Sie bereits nach dem Aufwachen Ihre Mails, die Sie über Nacht erhalten haben? Schalten Sie es als Taschenlampe ein, wenn Sie etwas suchen wollen? Und verlassen Sie nie Ihre Wohnung ohne Ihr Smartphone? Wenn das so ist, zeigen Sie ein ganz normales Verhalten und gehören zu den 45,6 Millionen Deutschen, die ein Smartphone benutzen. Technisch gesehen ist es ein Gerät, das Computer, Kamera, CD-Player und Uhren in sich vereinigt. Was kann damit gemacht werden? Wir können uns vernetzen, Musik hören, Bilder aufnehmen oder spielen. Das, was vor der Smartphone-Zeit noch teilweise zu Hause erledigt werden musste, das führen jetzt die Smartphone-Besitzer mit sich. Es ist doch toll. im Internet surfen zu können, Musik zu hören, Mails zu checken, zu telefonieren oder Geldbeiträge zu überweisen, ohne an einen festen Ort gebunden zu sein. Auf den ersten Blick ist das doch ein fantastisches Gerät. Da wir aber wissen, jedes Ding hat zwei Seiten, so müssen wir auch die Nachteile betrachten. Was sind die Nachteile? Wer kennt das nicht? Das Smartphone ist nicht auffindbar. Ist es verloren oder ist es nur verlegt? Also, was ist zu tun? Mit einem anderen Handy das verloren oder verlegte Gerät anzurufen, dem Klingelton nachzugehen und schon ist das verloren geglaubte Gerät wiedergefunden. Wie funktioniert eigentlich so eine Ortung? Diese Modelle führen über ein Modul, das eine satellitengesteuerte Positionsbestimmung beinhaltet. Und diese dient dazu, fortlaufend die Position eines aktiven Gerätes zu bestimmen. Und hierzu kommt, dass die drei größten Anbieter von Betriebssystemen wie Microsoft, Google und Apple sich in deren Nutzungsbedingungen das Recht herausnehmen, Standort und persönliche Daten des Nutzers zu sammeln. Lesen Sie sich nur einmal die Nutzungsbedingungen durch und Sie werden staunen, was die Hersteller über Sie alles wissen wollen. Facebook ist kein Gerät, sondern ein soziales Netzwerk. Es wird nach Mitteilung der Süddeutschen Zeitung vom 18.05. diesen Jahres von ca. 1,4 Milliarden Menschen weltweit genutzt. Und was geben hier die Nutzer von sich preis? Name, Bilder, eventuell Adresse, Freundschaften, Hobbys und so weiter. Die Informationen sind oftmals so detailliert, dass Personalmanager sich die Profile ihrer Bewerbung ziemlich genau ansehen. Und wenn ein zweifelhaftes Foto hochgeladen wurde, dann muss derjenige sich nicht wundern, dass er bei seiner Bewerbung durchgefallen ist. Und überhaupt, woher weiß der Nutzer, dass die Person, mit der er kommuniziert und die er auf seiner Freundschaftsliste stehen hat, auch die Person ist, für die die sich ausgibt? Kann nicht hinter dem Bild einer Frau ein Mann und hinter dem Bild eines Mannes eine Frau stecken? Und auf einer Freizeit habe ich jemanden kennengelernt, der über 400 Freunde hat. Auf diese Frage, wie er denn die 400 Freunde bedient, gab er zur Antwort: Einige Stunden pro Tag wird es wohl sein. Und was passiert jetzt, wenn sich dieser Freund ein Foto hochlädt und das seine Freunde wieder an ihre Freunde verteilen? Man kann sich sehr schnell die Größenordnung ermessen, in wie viel Hände dieses Foto kommt. Und das Ganze wieder rückgängig zu machen, ist so gut wie unmöglich. Und wer kennt nicht die Likes? Also Daumen hoch oder Daumen nach unten, und fast jede Website nutzt diese. Und wenn man weiß, diese Likes gehören zu Facebook und sammeln persönliche Daten des Nutzers, ohne dass die dem zugestimmt haben, dann müsste doch einem Angst und Bange werden, was die Datensammler alles über ihre Nutzer wissen. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Teil. Der Antichristus, wer ist er? Eigentlich muss ich den Teilnehmern einer Endzeitkonferenz nichts über den Antichristen vortragen. Sie wissen doch bereits alles. So habe ich es geglaubt. Und als ich mich mit der Frage etwas intensiver beschäftigte, wer ist denn nun der Antichrist, war die Antwort für mich nicht mehr so klar. Der Apostel Johannes charakterisiert in seinem ersten Brief den Antichristen als derjenige, der da leugnet, dass Christus der Messias ist. 1. Johannes 2, 22. Als zweites, der die Menschwerdung Jesu abstreitet. 1. Johannes 4, 3 und 2. Johannes 1, 7. Oh, das habe ich etwas falsch gemacht. Ich muss nochmal zurückblättern. Da ist es. Und Leser der Offenbarung wissen, die Bezeichnung Antichrist bzw. Wiederchrist ist in dem Buch der Offenbarung nicht zu finden. Aber das löst nicht die Frage auf, wer ist denn der Antichrist? Und warum Offenbarung? Weil hier der Mensch aus dem Abgrund ziemlich genau beschrieben wird. Und ich suche bei bekannten konservativen Bibellehrern in Bezug auf dieses Thema, ergab für mich folgendes Ergebnis. Die einen sehen in dem Tier aus dem Meer den Antichristen und begründen es damit, dass schon die alten Kirchenväter in diesem Tier den Antichristen erkannt haben. Außerdem könne man aus seinen Eigenschaften erkennen, das Tier aus dem Meer ist der Antichrist. Die anderen sagen, nein, das Tier aus der Erde, das ist der Antichrist und begründen es so. Das Erdtier sieht aus wie ein Lamm, das Lamm ist das Symbol für Christus, also ist das Tier aus der Erde die Nachahmung Christi und folglich muss es auch der Antichrist sein. Und die Dritten behaupten, das kleine Horn, das auf dem Haupt des Tieres aus dem Meer gewachsen ist, sei der Antichrist. Was denn jetzt? Wer ist denn nun der Antichrist? Wer ist denn nun der Gegenspieler Christi? Ist es das Tier aus dem Meer, das Tier aus der Erde oder das kleine Horn? Ganz kurz gesagt, ich kann es nicht präzise sagen. Aber aufgrund der Tatsache, dass das Tier aus dem Meer mehrfach in der Offenbarung genannt und beschrieben wird, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, das Tier aus dem Meer könnte mit dem Antichristen identisch sein. Ich sage, könnte identisch sein. Ich sage nicht, dass er es ist. Und da er nach Offenbarung 13, 14 bis 15 von sich ein Bild machen lässt, das alle Menschen der Erde anbeten werden, ist er nicht der Mensch, der gegen Christus ist, sondern der Mensch, der sich an die Stelle von Christus feiern lässt. Welches sind seine Charakteristika? Offensichtlich tritt er einmal als Mensch, also als Person auf, aber andererseits steht er auch an der Spitze eines Reiches. Er besitzt als Herrscher große Macht, die wahrscheinlich unterstützt wird von einem großen Polizei- bzw. Militärapparat. Des Weiteren lässt er sich als Gott, als Christus verehren. Und dass das nicht so abwegig ist, hat die Vergangenheit römischer Kaiser wie Caligula, Domitian oder Marc Aurel gezeigt. Sie beanspruchten für sich den Titel Dominus et Deus Noster, übersetzt unser Herr und Gott. Und vor circa 80 Jahren ließ sich in unserem deutschen Land jemand auch tausendfach das Heil zurufen. Er war der Heilsbringer und was daraus geworden ist, können wir in jedem seriösen Geschichtsbuch nachlesen. Ein weiteres Charakteristikum des Antichristen ist seine große und anmaßende Selbstbehauptung. Er redet große Dinge und dabei lästert er Gott, zieht dessen Namen in den Schmutz und macht in seinen Hasstiraden weder vor dem Himmel noch vor Gottes Kindern Halt, die er brutal verfolgt, wenn sie ihn nicht anbeten. Und der Höhepunkt seiner Verblendung besteht in seinem Feldzug nach Hamageddon, mit dem er Krieg gegen Christus führen will. Und nach den Worten des Apostels Johannes bringt er ein falsches Evangelium, auf das viele Menschen hereinfallen werden. Auch schon wegen der Zeichen und Wunder, die der Antichrist bewirkt, werden viele in die Irre geführt werden. Heute Morgen haben wir einiges davon gehört. Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther in seinem zweiten Brief, also 2. Korinther 14, der Satan nimmt die Gestalt eines Engels an und insofern ist es nicht außergewöhnlich, dass seine Diener nicht in ihrer eigenen Gestalt auftreten. Das heißt, zunächst wird der Antichrist sein wahres Gesicht nicht zeigen. Es wird mit Sicherheit nicht so sein, dass er plötzlich und völlig unerwartet aus dem Abgrund hervorsteigt, so wie ihn Johannes in der Offenbarung Kapitel 13 beschreibt. Er nimmt zunächst die Gestalt eines Engels an. Menschen werden sich über ihn wundern, warum kann diese Person so mächtige Taten und Wunder vollbringen. Vielleicht wird er sogar in das politische Chaos eine Ordnung bringen und deshalb werden viele Menschen in ihm den Heilsbringer sehen. Dann aber, wenn er an die Macht gekommen ist, wird er seinen wahren Charakter zeigen. Und wie findet der Antichrist die Menschen vor? Und wenn wir dieses Wort Antichrist hören, denken wir doch oftmals an eine finstere Gestalt, die die Bosheit komplett verkörpert. Aber so scheint der Antichrist zunächst nicht zu sein. Er lebt inmitten einer Gesellschaft, in der moralische Werte und Prinzipien wenig oder überhaupt nichts mehr gelten. Die Grenze zwischen Gut und Böse wird immer weniger scharf. Und inmitten eines chaotischen Weltgeschehens könnte er dann auftreten und die Massen werden ihn als Welterlöser zujubeln. Der Apostel Paulus schreibt an Timotheus in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, die Verse 1 bis 15, dieses wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten da sein werden, denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, heillos, ohne natürliche Liebe, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht lieben, die eine Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft sie aber verleugnen, und von diesen wende dich weg. Und besser sind die Menschen der Endzeit nicht zu beschreiben. Und wie konnte die Menschheit eigentlich so weit kommen? Darauf gibt es nur eine Antwort, weil sie frei sein wollten. Frei von Gesetz, frei von Moral, frei von jeglicher Verpflichtung ihrem Nächsten gegenüber, frei von jeglicher Bindung an Religion und Gewissen. Seit Beginn der Aufklärung wird die menschliche Vernunft angebetet. Was nicht beweisbar ist, kann auch nicht geglaubt werden. Deshalb konnte sich auch die Bibelkritik und die Gott-ist-tot-Theologie so massiv durchsetzen. Und was ist die Folge, wenn biblische Gebote und Normen nicht mehr ernst genommen werden? Dann nimmt man sich die Freiheit, ungeborenes Leben abzutreiben. Die Ehe wird zum Gespött gemacht. Homosexualität ist jetzt in. Und das Ganze wird auch noch in den Medien transportiert und dem unbeteiligten Zuschauer als normal verkauft. Mittlerweile ist die Informationsflut so groß geworden, dass kaum jemand sie auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen kann und will. Und was in der Presse steht oder die Nachrichtensprecher uns übermitteln, das wird doch wohl stimmen, so glauben manche. linke und ach, die linke Presse und Fernsehsendungen tragen ihren Teil dazu bei, dass Toleranz so weit vorangetrieben wird, dass die Toleranten zu Intoleranten werden, wenn jemand wagt, sich gegen den Mainstream zu wenden. Denken wir nur an die Aufnahme von 800.000 Flüchtlingen in diesem Jahr, wobei ich der Überzeugung bin, dass es wesentlich mehr als 800.000 sind. Und dabei wird nicht unterschieden und auch nicht kommuniziert, um welche Flüchtlinge es sich hier handelt. Deutlich ist zu sehen, die Politik hat keine Antwort oder sie will darauf keine Antwort geben. Und solche Fragen wie diese: Wer bezahlt eigentlich die Neueinrichtung von oder den Bau von Unterkünften? Wer bezahlt die Sprachkurse? Und wie steht es überhaupt mit den Berufen? Ist zum Beispiel jemand, der aus Somalia zu uns kommt und den Beruf dort eines Köhlers gelernt hat, hier auf dem Arbeitsmarkt überhaupt vermittelbar? Also soweit ich weiß, wird bei uns Köhlerei nur als Hobby betrieben. Und welche Nachteile vor allen Dingen haben die Bundesbürger in Bezug auf Miete, Grundsteuererhöhung, Arbeitsplätze? Könnte es nicht möglich sein, dass Mieten steigen? Könnte es nicht möglich sein, dass die Gesundheitsbeiträge in erheblichem Maße in die Höhe gehen und so weiter? Diese Fragen lassen sich beliebig fortsetzen. Und wer so fragt, der wird sofort als Pack diffamiert oder in die rechte Ecke geschoben. Und vielleicht brechen jetzt für uns die schweren Zeiten an, von denen der Apostel Paulus im 2. Timotheus 3, Vers 1 schreibt. Warum wird die Verehrung des Antichristen so leicht sein? Wenn wir über den ersten Teil, den ich gerade vorgetragen habe, gründlich nachdenken, dann fällt Folgendes auf. Moderne Medien entwickeln sich sprunghaft weiter. Sie erleichtern scheinbar dem Nutzer den Alltag, aber ihre dunkle Seite wird oftmals nicht erkannt und das ist den wenigsten Menschen bewusst. Aufgrund von Profitgier und Kapitalmaximierung werden beispielsweise TV-Sendungen produziert, die teilweise den wahren Verstand beleidigen. Die Wirklichkeit wird durch eine Fiktion ersetzt, die dem Zuschauer glaubhaft vermittelt wird. Geschrieben und gesendet wird nur das, was gerade aktuell ist und was in die öffentliche Meinung passt. Und hierbei schrecken weder Schreiber noch Programmgestalter vor Halbwahrheiten und Lügen zurück. Und nebenbei wird dem unkritischen Betrachter noch vorgegeben, was er zu denken hat. Sieht man sich in den Kriminalstatistiken des BKA um, also des Bundeskriminalamtes, so ist auffallend, dass dort nur von nicht-deutschen Tatverdächtigen die Rede ist. Also eine Aufschlüsselung nach Ethnien, die kann man dort vergebens suchen. Und was soll hier verschleiert werden? Erfüllt die Benennung einer Nationalität bereits den Tatbestand einer Diskriminierung? Lesen Sie sich doch einmal das Parteiprogramm der Grünen durch. Das kann man sich übrigens im Internet herunterladen. Und Sie werden staunen, was die grünen Politiker mit der Gesellschaft alles vorhaben. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Wird hier nicht eine Gehirnwäsche vollzogen, die dem Antichristen in die Hände spielt, wenn das alles, was dort steht, Wirklichkeit werden soll? Und da mag sich jeder seine eigenen Gedanken machen. Aber fängt nicht jetzt schon an, die grüne Politik, die ich persönlich tiefrot nennen möchte, Früchte zu tragen? Sehen wir uns doch einmal in den christlichen Strömungen um. In einem Zweig der sogenannten emergenten Kirche wird behauptet, niemand könne die absolute Wahrheit besitzen. Und wenn Jesus in Johannes 14, Vers 6 davon spricht, dass nur er der Weg ist, der zum Vater führt, dann wird dieser Ausspruch damit abgetan, dass sich doch um die Bibel als ein menschliches Buch handelt. Es gäbe viele Wahrheiten. Und in wie vielen Kirchen und Gemeinden wird nur ein politisches oder weichgespültes Evangelium verkündet? Und das ist auch eine Möglichkeit, die Menschen auf den Antichristen vorzubereiten. Dieser Punkt ist sehr wichtig, warum die Verehrung des Antichristus so leicht sein wird. In dem ersten Vortragsteil habe ich ausgeführt, dass moderne Medien wie Smartphone und alles das, was mit smart heißt clever, beginnt und sowie soziale Netzwerke eifrig Daten sammeln, die sie an irgendwelche Auswerter weitergeben. Ob der Betroffene dazu seine Einwilligung gegeben hat, das ist völlig uninteressant. Die Hauptsache ist, dem Auswerter werden nur genügend Daten zur Verfügung gestellt. Und was er damit macht, liegt völlig im Dunkeln. Vordergründig wird argumentiert, wir sammeln Daten nur, um auf die Bedürfnisse der Nutzer besser reagieren zu können, um unseren Service zu optimieren. Aber ist das wirklich so? Und wer gibt mir die Gewähr, dass meine Daten niemals in die falschen Hände kommen? Doch wohl niemand. Unter dem Aspekt der Terrorabwehr darf der CIA öffentliche Netze anzapfen, sich in soziale Netzwerke einklinken und selbst vor Ausspähung von Firmen und Politikern macht er nicht Halt. Und das nur unter dem Gesichtspunkt, wir wollen das alles wissen, was auf mögliche Terrorakte hinweisen kann. Unter dem Deckmäntelchen der Terrorabwehr ist scheinbar alles erlaubt. Und was wäre, wenn sich nun der Antichristus sich dieses Systems bedient? Aufgrund der Ortungsmöglichkeit ihres Smartphones weiß er, wo sie sich befinden. Und werden mehrere Personen an einem Ort festgestellt, so könnte doch der Verdacht naheliegen, hier hat sich eine Personengruppe zusammengefunden. Aber zu welchem Zweck tut sie das? Da müssen wir doch mal genauer hinsehen. Feiern sie gemeinsam ein Familienfest? Oder findet hier ein Gottesdienst statt, in dem was angebetet wird? Und eine weitere Möglichkeit zu kontrollieren, wer das Tierbild anbetet oder nicht, dürfte Ihnen bereits durch den Begriff Public Viewing bekannt sein. Und das wurde in der Vergangenheit auch in christlichen Gemeinden zur Übertragung genutzt, um dem Fußball zu huldigen. Und genau dieses Mediums könnte sich auch der Antichrist bedienen, um zu kontrollieren, wer da vor der Leinwand sitzt, um ihm Verehrung zukommen zu lassen. Und wer jetzt glaubt, prima, ich habe weder Fernsehgerät noch einen Internetanschluss, noch habe ich aus meinem Haushalt alles verbannt, was smart sein könnte, damit bin ich wohl fein raus. Und wer so denkt, der hat falsch gedacht. Gerade die Personen, die von sich nichts preisgeben, weder im sozialen Netzwerk noch sonst irgendwo auftauchen, die machen sich äußerst verdächtig. Nämlich, sie haben etwas zu verbergen. Und deshalb müssen die Hintergrundaktivisten einen solchen Personenkreis besonders genau unter die Lupe nehmen. Dass das, was ich jetzt sage, keine utopische Vorstellung ist, das zeigte die Sendung Nano vom 21.05. diesen Jahres. In dieser Sendung wurde über die sogenannte Quantified Self-Bewegung, also digitale Selbstvermessung durch Zahlen berichtet. Hier geht es einmal in erster Linie um körperliche Fitness, anhand persönlicher Daten wie Größe, Gewicht, Ernährung, sportliche Aktivitäten und so weiter. Und der Soziologe Dr. Stefan Selke von der Fakultät Gesundheit, Sicherheit und Gesellschaft an der Universität Erlangen glaubt, in dieser Bewegung einen Trend zu einer optimierten Gesellschaft mittels Selbst- und Fremdkontrolle zu erkennen, zum Beispiel durch Versicherungen, Arbeitgeber oder Behörden. Er meint dazu, das habe ich gerade aufgeblendet, ich stelle mir als Soziologe die Frage, ob das nicht zu sozialen Schieflagen führt. Es besteht die Gefahr, dass damit soziale Sortierungen gemacht werden. Das heißt, diejenigen, die die falschen Daten liefern, werden dann früher oder später bestraft. Das sind die digitalen Versager, und diejenigen, die die richtigen Daten liefern, werden belohnt. Und dazu kommt der finanzielle Anreiz, sich kontrollieren zu lassen. So führen beispielsweise Versicherungen ermäßigte Tarife ein, wenn Versicherte ihren Lebensstil per Smartphone-App überwachen lassen. Und die Horrorversion sieht so aus: Wir sind auf dem Weg zu einer digitalen Gesellschaft, die Transparenz belohnt, und diejenigen, die nichts von sich mitteilen, die sich intransparent machen, die sind irgendwie verdächtig. Soweit der Soziologe Selke. Und diese wenigen Informationen zeigen bereits an, auf welchem Weg wir eigentlich schon sind. Und damit hat der Antichrist vermutlich, wenn er auftritt, ein sehr leichtes Spiel. Und wie können wir der Versuchung widerstehen? Viele Menschen, die sich Christen nennen, kennen sich im Wort Gottes nicht aus. Dadurch fehlt ihnen der Maßstab, an dem sie sich orientieren können. Deshalb fallen sie auch auf Halbwahrheiten, Lügen und Vorspiegelungen falscher Tatsachen herein. Ich gebe zu, im Dschungel der Meinungen, Ideen und Informationen sich zurechtzufinden, ist nicht einfach. Aber trotzdem ist es möglich, einigermaßen den Durchblick zu haben. Aber dafür müssen wir uns nur interessieren. Lothar Gassmann hat einmal dieses Wort geprägt, oder besser gesagt diesen Satz formuliert: Wir müssen endzeitfest werden. Und wie recht er hat, das zeigt das eben von dem Soziologieprofessor gezeigte Statement. Wir können uns nicht gegen jede Überwachung wehren. Wir können auch nicht alles wissen. Und deshalb ist es hochnotwendig, sich im Wort Gottes auszukennen und das zu tun, was der Apostel Lukas im 21. Kapitel im Vers 28 sagt: Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blicket auf und hebet eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Amen.
Beten?
Ja. Wir heben uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, du bist der, der alles in seiner Hand hält. Du kennst unser Leben. Du weißt, woher wir kommen, und du weißt, wohin wir gehen. Herr, und wir bitten dich darum, bestimme du unser Leben, dass wir auf keine Verführung hereinfallen, dass wir keine Irrlehren annehmen, sondern dass wir uns in deinem Wort auskennen, in deinem Wort graben und das tun, was zu unserer Seligkeit dient. Wir danken dir dafür, Herr, dass du uns erworben und gewonnen hast durch dein teures Blut. Und dass wir uns zu der Schar der Deinen zählen dürfen. Du wirst uns durchhelfen, du wirst uns bewahren, wenn all das geschieht, was geschehen werden muss. Wir danken dir dafür, dass wir auf deine gnädige Durchhilfe rechnen können. Amen.
Amen.